Ja, guten Abend nochmal an dieser Stelle. Wir wollen wieder in dem Buch Jesaja weitermachen, weiter gucken, was dieses Buch oder was Gott uns durch dieses Buch offenbaren möchte. Vielleicht einen kurzen Überblick. Es geht heute Abend um die Kapitel 4 bis um die Kapitel 2 bis 5. Es ist unmöglich, die einzelnen Verse zu betrachten. Ich werde nur einen groben Überblick zu geben und bei einzelnen Gedanken etwas länger stehen bleiben. Und in diesen Kapiteln finden wir aber sehr großartigen Prophetien. Oder Gott spricht nicht nur von der Zeit, zu der Jesaja gesprochen hat, sondern die Zeitspanne, die Gott hier meint, geht weit, weit in die Zukunft, aber reicht auch sehr weit in die Vergangenheit. Und da werde ich etwas stehen bleiben und dass wir gemeinsam so einen kleinen Exkurs machen zum Thema das Reich Gottes oder wie wirkt Gott in dieser Welt, weil das sehr, sehr gut dazu passt. Kapitel 2, Jesaja Kapitel 2. Wir schauen uns ab Vers 6 die Verse an in diesem zweiten Kapitel. Wenn wir noch mal kurz zurückblenden zum letzten Mal, Alex hat uns das erste Kapitel sehr schmackhaft vor Augen geführt und noch mal gezeigt, um dieses Werben Gottes, wie Gott zu seinem Volk spricht, gerade dieser 18. Vers, wo Gott einlädt und sagt, kommt doch. Und wenn auch eure Kleider, so eure Sünden so schlimm sein werden und hier werden Bilder gebraucht, wie Kamen sie sind, dann werde ich sie wie Schnee weiß machen. Gott sagt, ich werde vergeben. Und gleichzeitig merkt man, dass der Prophet in eine Situation hineinspricht und irgendwo, man hat den Eindruck, als wenn man sich in einem Gerichtssaal befindet und es wird einfach aufgezählt, was falsch läuft, was anders laufen soll. So, und hier im Kapitel 2 geht es weiter und ich hatte so den Eindruck, je mehr ich diese Kapitel las, hier geht es, Gott zählt wieder auch weiter auf, was falsch läuft im Volk, aber er nennt hier auch einiges, was er tun wird angesichts dieser Tatsachen. Ab Vers 6. Viermal treffen wir das kleine Wortchen voll. Gott sagt, ihr seid voll geworden oder euer Land ist voll geworden, voll von Wahrsagern und Zaubern, voll von Gold und Silber, voll von Pferden und voll von Götzen. Hinter jedem dieser Beispiele steckt mehr als nur, hinter Pferden steckt bestimmt Macht. Ihr habt versucht, viele Pferde anzuschaffen, dass die Macht größer wird oder Silber und Gold, damit die Geltung zum Vorschein kommt und so weiter. Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, das war ein Ersatz. Das waren Dinge, wo die Menschen versucht haben, damit Gott zu ersetzen und gerade spätestens beim Bereich der Götzen. Und ab Vers 10 sagt Gott Folgendes. Verkriech dich und in den Fels und halte dich im Staub versteckt vor dem Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein, an jedem Tag. Wir werden in dem nächsten Abschnitt wiederholt das Wort oder den Namen Gottes finden, Schrecken des Herrn. Diesen Namen finden wir schon zur Zeit der Patriarchen. Und im Gespräch, als Jakob im Gespräch mit Laban war, dann nennt er diesen Namen und sagt, der Schrecken Jakobs ist auf meiner Seite Und das wusste Laban genau. Er hätte bestimmt gerne Jakob Schaden zugefügt, aber er konnte das nicht, weil Jakob an den Schrecken Israels glaubte, an den Gott, dessen Name ist, der Schrecken verbreitet unter denen, die wider ihn sind. Und auch später bei der Landeinnahme merken wir, dass der Schrecken vor dem Gott Israels einfach die Menschen lähmte und sie konnten das Land nicht verteidigen. Und hier in Vers 11 finden wir das erste Mal dieses kleine Wörtchen an jenem Tag. Das werden wir immer wieder in den nächsten Abschnitten treffen. Aber erstmal, Gott sagt, der Schrecken des Herrn und seine Majestät, das ist das Wirken Gottes, was ich in der nächsten Zeit tun werde. Und spätestens an jenem Tag, und hier merken wir, wie doch die Ohren Gottes anders ticken. Weil im gesamtbiblischen Zusammenhang ist der Tag des Herrn ein Tag, der in der Zukunft ist, der noch aussteht. Und die Bibel spricht sehr viel über die Trübsalzeit, wo Gott auf einer besonderen Art und Weise in erster Linie sein Volk richten wird, aber dann auch die Nachbarvölker, die ihm widerspenstig waren. Aber Gott nennt das im gleichen Zusammenhang. Gott spricht von jetzt und heute, aber er sagt, auch an jenem Tag werde ich deinen Hochmut, werde ich mir das vorbehalten, deinen Hochmut anzugehen oder anzukämpfen über alles Hochfertige und Hohe, lesen wir in Vers 12, über alles Erhabene, das werde ich erniedrigen, sagt Gott. Und dann nennt er einzelne Situationen, einzelne Beispiele aus der Natur, aus der Architektur der Menschen. Und dann letztendlich nennt er den Stolz des Menschen, worüber Gott sagt, darüber werde ich mich erhöhen. Denn das waren alles Dinge, auf die ihr vertraut habt in eurem Leben und die ihr sehr hoch gehoben habt und versucht habt, diese Dinge über mich, über den Glauben an mich zu stellen, aber das werde ich ankämpfen, sagt Gott. Und der Herr wird hoch erhoben sein an jenem Tag. Der Tag kommt. Stolz ist eine Sünde, die von Anfang an da war oder wahrscheinlich der Ursprung der Sünde überhaupt. Stolz, Neid, sehr eng verbunden, wo der Feind der Menschen sich versuchte, über Gott zu erheben. Wir werden in den weiteren Kapiteln darüber noch mehr hören. Aber Gott sagt, und Gott nennt konkrete Dinge, was er tun wird, um den Menschen auf seinen Platz zu bringen. Der Mensch hat viele Dinge sehr hoch erhoben, Götzen, Geld, Macht, und so weiter, versucht er über Gott zu stellen, versucht sich gegen Gott zu erheben, aber Gott sagt, an jenem Tag, spätestens dann, wird alles zurechtgerückt und ihr werdet es merken. Und so betont er das in diesem zweiten Kapitel, das, was Gott tun wird. Und dann im letzten Vers, lasst ab von Menschen, in dessen Nase nur ein Hauch ist. Denn wofür ist er zu achten? Gott sagt, denk doch richtig, vergleich doch dieses, nur ein Hauch ist in seiner Nase, sein Leben ist so kurz und denk doch an die Ewigkeit. Und so geht es dann weiter, auch im dritten Kapitel, sagt Gott konkret, was er tun wird, auch gerade in der Situation im Volk Israel, was er tun wird. Jetzt nennt er verschiedene Gruppen im Volk. Er nennt die Ältesten, er nennt die Frauen unter ihnen, er nennt die Helden und wie er mit den Einzelnen verfahren wird. Und dann in Kapitel 5 bringt Gott dieses Beispiel von einem Weinberg. Und Kapitel 5 beginnt mit einem Vers und da heißt es, singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Lebens von seinem Weinberg. Ja, es sollte in einer Liedform verfasst werden, Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Leute noch genauer hinhören auf den Inhalt dieses Liedes. Aber in diesem Lied geht es um einen Weinberg, wie ein Herr einen Weinberg pflanzt. Und hier werden Einzelheiten beschrieben, was er alles tut, wie dieser Weinberg bestellt wird. Er spricht von der Mauer, er spricht von den edlen Reben, er spricht von der Kälte und so weiter, von einzelnen Details. Und mit einem einzigen Ziel, wofür pflanzt man einen Weinberg? Um Frucht zu bekommen, um gute Beeren zu bekommen. Und was ist passiert? Und er brachte schlechte Beeren, lesen wir in Vers 4. Und in Vers 7 kommt auch diese Aufschlüsselung. Und da nennt der Prophet die einzelnen Details, dass sein Freund Gott selber ist und der Weinberg das Haus Israel ist. Und somit pflanzt Gott dieses Haus Israel mit einem ganz bestimmten Ziel und Zweck, damit sie Frucht bringen. Und sie haben das aber nicht getan. Sie waren stolz in ihren Herzen und haben versucht, sich gegen Gott zu erheben und gegen Gott einfach das zu tun, was Gott missfällt. Und somit geht das auch im fünften Kapitel weiter, und am Ende des fünften Kapitels nennt Gott nochmal mehrmals verschiedene Bereiche und er sagt nur: Wehe denen. Und dann werden wieder verschiedene Gruppen von Menschen genannt: Wehe denen, die Güter ansammeln, die Haus an Haus bauen, Feld an Feld, und da ist schon kein Platz mehr da, kein Raum mehr da. Wehe denen. Wehe den Menschen, die von morgens an Rauschgetränke zu sich nehmen, Alkohol zu sich nehmen, um irgendwie berauscht zu sein, und sie merken nicht das Tun des Herrn. Und sie schauen gar nicht, sie beobachten gar nicht seine Werke, sie schauen sich nicht um sich herum, und darum wird das Volk auch gefangen, weggeführt werden. Darum müssen viele sterben. Und so nennt Gott eins nach dem anderen Mal, immer wieder sechsmal die verschiedenen Gruppen von Menschen, und er sagt zu ihnen: Wehe euch. Aber ich habe hier versucht, nur einen kurzen Überblick zu geben, und ich meinte, dass je mehr ich diese Kapitel las, umso mehr dachte ich, irgendwie habe ich mich auch von diesen Worten entfernt und irgendwie mehr über die ganze Bibel oder besser gesagt die Botschaft der ganzen Bibel nachgedacht. Und eine Hilfe dabei war mir nochmal das Buch, was ich gerade lese, Der Insider von Jim Peterson. Einfach dieses globale Wirken Gottes in dieser Welt. Wie wirkt Gott? Und was sind seine Ziele? Ist das jetzt eine Panne für ihn gewesen? Hat das ihn jetzt überrascht, was da passiert? Oder wie wirkt Gott in dieser Welt? Wie wirkt Gott in seinem Reich? Wie wird sein Reich gebaut? Und jetzt würde ich gerne mit euch zusammen zum Anfang des Kapitel 2 kommen. Denn gerade in diesen Versen, Kapitel 2 ab Vers 1 bis 5, wird eine sehr weite Spanne in die Zukunft gezogen. Aber das hat dieser Weitblick in die Zukunft, der hat auch mit einem sehr weiten Blick in die Vergangenheit zu tun. Und hier spannt Gott, oder durch den Propheten Jesaja sagt er eine sehr gewaltige prophetische Aussage, die aber in der gesamten Bibel wie ein roter Faden sich durchzieht. Ich denke mal, ich lese diese fünf Verse, denn das wird uns helfen, den Zusammenhang zu verstehen. Und es wird geschehen am Ende der Tage, ich lese Jesaja 2, Vers 2. Und das wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn leben. Eine sehr gewaltige prophetische Aussage, die auch mit der Zukunft sehr eng, mit der Vergangenheit sehr eng verbunden ist. Und bevor Gott wieder in die aktuelle Situation hineingeht und davon spricht, was wir eben uns aufgezählt haben, sprach er diese Vision an. Haus Jakob, kommt, lasst uns im Licht des Herrn gehen, denn Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und er hatte nie einen Notplan oder eine Notsituation, wo er irgendwie überrascht war und sagte, okay, wenn das so läuft, dann muss ich einen anderen Weg einschlagen. Gott hat einen Plan mit dieser Welt und so verfährt er auch mit diesem Volk. Er spricht ihre konkrete Situation an, er spricht ihre konkrete Missstände an und sagt, was schlimm ist, was sie verändern sollen, wo sie Buße tun sollen, aber erinnert sie auch immer wieder an das Gesamte, an seinen ewigen Plan. Vielleicht ein Beispiel aus der Bibel, weil so haben auch immer die Apostel verfahren mit Menschen, die neu zur Gemeinde kamen. Ein gutes Beispiel haben wir in der Gemeinde Ephesus. Es ist, die Stadt Ephesus war eine Kultstätte für die heidnische Göttin, jetzt muss ich kurz nachschauen, gut, der Name ist unwichtig. Das war eine Kultstätte und da wurden Prostitution getrieben, da wurde ganz schlimme Dinge getrieben und jetzt bekehren sich Menschen, die das in ihrem Alltag praktiziert haben, jetzt bekehren sich zu Gott und versuchen dieses neue Leben im Alltag zu leben. Und schauen wir doch mal, wie Paulus im ersten Kapitel zu ihnen spricht. Was sagt er ihnen? Ich lese auszugsweise ein paar Verse oder ein paar Gedanken. Epheser Kapitel 1. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Er hat uns das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben. Alles zusammengefasst in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm viele Informationen, in kurzen Worten. Aber Paulus führt diese Menschen, die sich neu bekehrt haben und die in so vielen Problemen in ihrem Alltag stecken, Paulus führt sie und sagt ihnen, das ist ganz, ganz wichtig, dass dieser Gedanke immer stets vor euren Augen bleibt. Gottes Reich ist da. Und dieses Reich Gottes hat einen König. Und dieser König heißt Jesus Christus. Und Gottes Ziel ist mit euch und bleibt alles. In dem Christus, in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist, in ihm zusammenzufassen, auch wenn man das um sich herum gerade nicht sieht, aber Gottes Ziel hat sich nicht verändert. Wenn wir uns, ich werde einige Beispiele, einige Worte aus der Bibel vorlesen oder mit eigenen Worten sagen, um diesen Bogen gemeinsam mit euch zu spannen. Wenn wir uns Psalm 2 anschauen, wir werden den jetzt nicht lesen können, aber ich sage es mit eigenen Worten. Psalm 2, ziemlich, ich glaube, vom ersten oder zweiten Vers beginnt dieser Psalm. Und wir lesen, ja genau, ich habe sogar hier, es gibt eine Revolution, es gibt sehr starke Unruhen. Vers 1, Psalm 2, Vers 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und uns von uns werfen ihre Seile. Es gibt einen Aufruhr auf der Erde. Gegen wen? Letztendlich gegen Gott. Und dieser Aufruhr wird plötzlich von einem Gelächter unterbrochen. Wer lacht denn da? Gott lacht über dieses sinnlose Treiben der Menschen. Merkt ihr, wie wichtig dieser Gedanke auch für unseren Alltag ist? Wie viele Königreiche um uns herum sind, die älter sind, die haben ganz starke Königreiche erlebt. Dieses 70-jährige Herrschaft des Sozialismus mit dem Ziel Kommunismus. Wie vollmundig diese Menschen gesprochen haben. Das ist das, was uns retten wird. Wo ist das Reich geblieben? Wie oft haben Menschen versucht, Reiche auf dieser Welt aufzubauen? Gott lacht nur drüber und sagt, was habt ihr vor? Merkt ihr nicht, dass dieser Thron, den ihr besteigen wollt, der ist schon besetzt? Mein Sohn, Jesus Christus, sitzt drauf. Er ist der König. Und Gottes Ziel ist und bleibt, alles in Jesus Christus zusammenzufassen. Und das tut er auch fortlaufend. Jetzt, ob wir es merken oder nicht, das ist erstmal dahingestellt. Aber Gott tut das. Und das ist der Gedanke, der uns hier in Jesaja, der uns hier so zwischengeschoben wird. Aber nicht nur zwischengeschoben, hier wird von dem Ergebnis berichtet. Es wird eine Zeit kommen, wo die Völker alle nach Jerusalem gehen werden, wo sie plötzlich merken werden, wozu lernen wir Krieg, wozu bekämpfen wir uns. Und da werden die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet und so weiter. Sie werden diese Waffen nicht mehr brauchen, weil sie haben es verstanden, Gott ist der König. Sie werden Gott nicht mehr bekämpfen. Und spätestens in Offenbarung 7 lesen wir dann das Endergebnis. Nach diesem sah ich, sagt Johannes, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern, und Palmen waren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Das ist das Endergebnis. Menschen, Deutsche, Plattdeutsche, Russen, Engländer, nein, aus allen Stämmen, aus allen Nationen, aus allen Sprachen werden da vor dem Thron sein. Und das ist Gottes Werk, das tut er. Das hat er getan, das hat er zur Zeit Jesajas getan und das tut er heute und das wird er bis in die Zukunft hinein tun. Gott baut sich ein Volk, ich sag's mal so, oder er wählt sich ein Volk. Er stellt ein Volk zusammen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, die bedingungslos seine Herrschaft anerkennen und ihn als König ehren. Und davon lesen wir durchgehend, wenn wir die Bibel lesen, ob Mose, der sicher durch das Rote Meer gegangen ist mit dem Volk und zurückschaut und sieht, wie großer, mächtiger König in den Fluten untergeht und dann spricht er das aus, der Herr wird König sein, für immer und ewig. Es schien so, dass die Ägypter die Übermacht hatten. Aber hier sah er das nochmal so offensichtlich. Der Herr wird das sein. Und sehr, sehr gut oder vielleicht am besten fasst das Nebukadnezar zusammen. Nachdem er 7 Jahre unter den Tieren als ein Wahnsinniger leben müsste, um runterzukommen, um seinen Stolz aufzugeben. Und irgendwann mal am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Und alle Bewohner der Erde werden wir nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das hat dieser heidnische König verstanden. Und das hat er zusammengefasst. Und er akzeptiert, er beugt sich unter die ewige Macht Gottes. Und so baut Gott sein Reich. Und er baut das durch ein Volk, was er erwählt hat. Er stellt das immer mehr zusammen. Immer weiter stellt er Menschen zusammen, die gläubig sind, die glauben. Die glauben das, was Gott gesagt hat. Und wenn wir sehen wollen, wo ist das Reich Gottes? Wie baut Gott das Reich? Wie macht er das? Denn diese Frage hat schon immer die Menschen beschäftigt. Ja, wie ist das denn? Und so haben die Pharisäer ja auch Jesus gefragt. Wo ist denn dein Reich? Wo Jesus ganz eindeutig sagte, dass mein Reich ist mitten unter euch. Ihr müsst nur richtig hinschauen. Und so wie Gott Abraham versprochen hat, ihn zu segnen und zum Segen zu machen für alle Völker, das hat Gott Abraham versprochen. Und das lesen wir sehr deutlich in der Bibel. Und Mose hat das nochmal erweitert oder den Bogen noch größer gespannt. Gott hat ein Volk erwählt, aber Mose sagt das in 5. Mose 6, Verse 2 und 3, damit du den Herrn, deinen Gott, damit du Israel, den Herrn, deinen Gott fürchtest, alle Tage deines Lebens und alle seine Satzungen, seine Gebote zu halten, die ich dir gebiete, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage sich verlängern. Gott kümmert sich um das Wohl seines Volkes. Und das Halten der Gebote war sehr eng damit verbunden. Damit es dir gut geht, halte meine Gebote. Aber merken wir, dass es noch weiter geht. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Da sagt Mose im 4. Kapitel, im 5. Mose 4, Vers 6, und so haltet sie meine Gebote und tut sie, sagt Gott, denn dies wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker, die alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn so gibt es wo gibt es eine so große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen. Die Heidenvölker sollten auf Israel schauen und Gott als ewigen König in ihrem Leben, in ihrem Tun erkennen und zu ihm gehen, an ihm glauben. Das war Gottes Ziel mit seinem Volk. Und wir merken das, das schiebt Jesaja hier rein. Und er sagt, die Völker, es wird dazu kommen, dass die Völker nach Jerusalem kommen, dass die Völker das sehen werden. Das Wort, die Weisung, das kommt von Jerusalem. Gott hat dieses Volk mal erwählt. Und er hat das zwar zur Seite gestellt, weil sie seine Gebote nicht gehalten haben, weil ihr Land voll Götzen, voll Unrecht wurde, aber er wird das Volk wiederherstellen, einen kleinen Rest wird er wiederherstellen. Und davon lesen wir in Kapitel 4, ein Spross des Herrn wird hervorgehen, kleines Pflänzlein, das wird hervorgehen. Gott wird das Volk läutern, er wird es strafen, aber er hat das nicht aufgegeben. Und es wird eine Zeit kommen, wo dieses Wort erfüllt wird, was Gott zu Abraham gesagt hat. In dir und in deinem Nachkommen werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Und denen, die an Jesus Christus glauben, sagt die Bibel in Galater 3, das sind Abrahams Kinder nach dem Geist. Wir sind Abrahams Nachkommen. Und wenn ihr Abrahams Nachkommen seid, lesen wir in Vers 29, so seid ihr auch Erben Und Gott verspricht das Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und als Jesus Christus kam, wurde diese Verheißung Abrahams nicht aufgehoben, sondern Jesus führt sie weiter. Und er führt noch viel mehr Menschen, die gläubig werden, zu Gott. Und wir haben gesagt, das ist Gottes Ziel von jeher gewesen, ein Volk zusammenzustellen. Und dieses Volk wird, das wird möglich, gerettet, oder die Rettung ist überhaupt möglich, weil es ein Kreuz gibt, an dem Jesus Christus starb. Und jeder von den alttestamentlichen Gläubigen bis Menschen der Zukunft werden in den Himmel kommen, werden in das Reich Gottes kommen, weil Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden. Ich habe jetzt einen sehr weiten Bogen gespannt, aber so tut Gott und er baut sein Reich. Er hört damit nicht auf. Und auch wenn solche Missstände kommen, wie hier in dem Volk Israel, und wo Gott sich mit diesen Missständen beschäftigen muss, und wir lesen das sogar, Gott gebraucht dieses Bild, er ist dabei, den Kot wegzuräumen. Aber es wird eine Zeit kommen, wo das geschehen ist, wo das Volk geläutert sein wird. Und dann werden andere Völker kommen und sie werden in großen Massen nach Jerusalem scharen. Und da wird wahrscheinlich das tausendjährige Reich beschrieben, wo diese Herrschaft Christi, Herrschaft Gottes, sein Reich öffentlich zu sehen sein wird. Und jetzt geschieht das im Verborgenen. Und Jesus gebrauchte viele Bilder, viele Gleichnisse, um das seinen Zuhörern zu erklären. Das ging aber so schwer in die Köpfe hinein. Und schon kurz vor dem, dass Jesus in den Himmel ging, fragen die Apostel wieder, wann wirst du dein Reich bauen? Jesus lässt sich gar nicht groß auf diese Diskussion ein. Aber er hat es erklärt. Sein Reich ist unsichtbar. Und sein Reich ist in Menschen, die gläubig sind, die sich vor ihm demütigen. Und daher ist es so wichtig hier bei Jesaja, Gott wird den Stolz des Menschen demütigen. Weil anders geht das nicht. Gott ist der Herrscher und letztendlich lacht Gott über das Treiben der Menschen, die meinen, alles im Griff zu haben. Und gleichzeitig wartet Gott und wirbt um die Nachfolge. Gott wartet, dass Menschen gläubig sind. Und wir sehen das Reich Gottes immer dann, wenn Menschen gläubig werden und nach den Geboten der Bibel achten. Wisst ihr noch, wie hat Jesus zu Philippus gesagt, als Philippus ihm fragte, zeige uns den Vater und das genügt uns. Und Jesus schaut ihn so traurig an und sagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wenn ihr mich erkannt habt, habt ihr auch den Vater erkannt. Oder wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Und wie fragst du, zeige uns den Vater? Merken wir? Jesus zwar in einem menschlichen Körper, aber immer dann, wenn Menschen mit gläubigen Augen ihn beobachteten, seine Taten, seine Worte, seine Werke, alles, was er tat, wie er war, dann ging das nicht anders. Sie sahen Gott in Jesus. Und das ist das Ziel Gottes mit Menschen, die ihm folgen, dass auch seine Nachfolger Gott in ihrem Charakter widerspiegeln, letztendlich in ihren Taten. Und als Jesus vor dem Thron dieses Gericht durchführt und die zwei Gruppen, da können wir uns noch dran erinnern, in Matthäus 25, sagt er, was ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen den Leuten dieser beiden Gruppen? Denn die einen, die haben, sagt Jesus, ihr habt mich besucht, ihr habt mir Gutes getan, als ich das brauchte. Und die anderen, die haben es nicht getan. Und dann aber beide haben es nicht verstanden. Wann haben wir dich im Gefängnis besucht? Wann haben wir dir zu trinken gegeben, als du es brauchtest? Wann? Wann? Sie haben es nicht verstanden. Und dann sagt Jesus, in dem Augenblick, wenn ihr das getan habt an anderen Menschen, die das brauchten, wenn ihr meine Charakterzüge gelebt habt im Alltag, ich sage es mit anderen Worten, dann habt ihr das mir getan. Das ist, wenn das Reich Gottes sichtbar wird, wenn das gelebt wird in Taten und in Worten, wenn Menschen bereit sind, dieses Reich Gottes zu leben. Ich habe sehr weit ausgeholt, ich weiß. Ich hoffe, ich habe mich nicht verloren. Und es ist etwas sitzen geblieben. Mein Ziel war, einmal kurz über diese 3, 4 Kapitel ein paar Worte zu sagen, was ist der Inhalt, aber dann auch diese gewaltige prophetische Sicht in die Zukunft hinein. Genau, Gott ist dabei, Gott das Volk zu überführen, Gott ist dabei, ihnen ihre Sünden zu zeigen und wo sie sich von ihm entfernt haben, von seinem Reich, das er baut. Gott will sie zurückführen. Gott spricht davon, dass sein Volk eine Zukunft hat. Aber gleichzeitig sagt Gott, dass es wird eine Zeit kommen, wo die Völker nach Jerusalem strömen werden, wo das, was ich gedacht habe, durch dieses mein Volk in der Welt zu verbreiten, wo das wirklich geschehen wird. Und in der Zeit des Neuen Testaments, in der Zeit der Gemeinde, ist der Auftrag genauso geblieben. Gott schickt gläubige Menschen, unvollkommen, mit Fehlern behaftet, schickt Gott in diese Welt hinaus. Mit welchem Ziel? Damit andere Menschen, diese gläubigen Menschen beobachten, uns beobachten, wie wir leben, wie reagieren wir in verschiedenen Situationen, unsere gute Taten sehen und was sollen sie tun? Den Vater im Himmel preisen. Gott baut sein Reich. Damit hat er nie aufgehört. Genauso wie er es am Anfang angefangen hat, hat er damit nie aufgehört. So wie Abraham das versprochen hat, so sind wir jetzt dabei, die Nachkommen, die geistlichen Nachkommen Abrahams, diesen Segen Gottes in der Welt zu verbreiten. Gottes Reich wird gebaut, auch wenn Missstände zwischenkommen. Gott kommt damit klar, aber das war jetzt so ein Exkurs zu diesem Thema, wie baut Gott sein Reich, dass es keine Panne für ihn war, aber er wirbt um sein Volk und wir werden das auf verschiedene Art und Weise weiterlesen, wie Gott um sein Volk wirbt und vor allem sagt er so mit diesem Bild des Weinbergs, ich habe es nur gestriffen, wie kann das geschehen? Ich habe diesen Weinberg gepflanzt, damit er gute Früchte bringt, damit Menschen um diesen Weinberg herum davon profitieren werden. Segen soll für alle Nationen fließen. Und was ist geschehen? Dieser Weinberg bringt schlechte Früchte. Dann muss ich ihn aufräumen, dann muss ich anders verfahren, sagt Gott. Aber er gibt sein Ziel nie auf. Auch mit uns in unserem Alltag, wenn wir auf Abwege geraten, denken wir an dieses große Ziel Gottes, in Jesus Christus alles zusammenzufassen. Und von diesem Ziel wird Gott nichts abbringen. Auch wenn immer wieder Mächte da sein werden, die einen Anspruch auf Macht erheben werden, lacht Gott einfach drüber. Und es vergeht eine Zeit. Gottes Uhren ticken oft anders, aber Gott weiß ganz genau, wann der Zeitpunkt da ist und er baut sein Reich in dieser Welt. Wir beten zusammen. Danke, mein Vater, für diesen gewaltigen Ausblick. Danke, dass du uns immer wieder daran erinnerst, wenn wir es vergessen, wenn wir uns in den Altsorgen verstrickt haben oder wenn wir gar in Sünde gefallen sind, dann erinnerst du uns dran, du bist der Herr und es gibt keinen anderen König. Und wenn Menschen dabei sind, stolz zu werden, gegen andere Menschen sich zu erheben oder gegen dich, dann haben wir dich zum Feind, sagt dein Wort. Hilf uns Menschen sein, die gläubig sind. Hilf uns Menschen sein, die dein Wort ernst nehmen. Auch wenn Umstände manchmal in unserem Alltag überhaupt nicht von deiner Regierung, von deinem Königreich sprechen, hilf, dass es uns nicht irritiert, dass wir daran glauben. Du wirst das letzte Wort sagen. Dieser Tag wird kommen, wo du alles wieder zurechtrückst. Aber du tust es auch heute schon. Danke, dass du im Leben von gläubigen Menschen wirkst. Danke, dass wir eine herrliche Zukunft haben bei dir. Danke für das Gebet, für dieses Anbetungslied vor dem weißen Thron, das Menschen aus allen Nationen dir bringen werden in alle Ewigkeit. Danke dafür. Entlass uns jetzt in deinem Frieden. Amen. Amen. Gott segne uns.